Willkommen bei den Two Grey Knights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und willkommen hier bei den Two Grey Knights. Begleitet uns heute, wenn wir mit Horus seinen Weg weitergehen und mit Kieler und Sindermann eine doch unerwartete Abbiegung nehmen. Wir, das sind Thomas.
Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Und mein Name ist Kai, wie gerade schon erwähnt wurde. Wir haben uns ja schon länger nicht mehr gesprochen, tatsächlich. Mal abends so zwischendurch mal geschrieben, aber gesprochen nicht. Zuerst mal, wie geht's denn deiner Frau? Was macht denn der Fuß?
Besser. Wir waren gestern in der zweiten Klinik für eine zweite Meinung. Und die war tatsächlich nicht ganz so negativ wie das, was wir in der ersten Klinik gehört haben. Weil da hieß es ja, wenn wir keine OP durchführen, dann gibt es eine 50-50 Chance, dass das Ganze verwächst. Und danach dann doch operiert werden muss. Mhm. Gestern hieß es aber an der Stelle, es ist unwahrscheinlich, dass es verwächst. Und selbst wenn es verwächst, ist es unwahrscheinlich, dass sie es spürt. Also können wir das Risiko eingehen und lassen es jetzt regelmäßig röntgen und schauen, wie das Ganze verheilt.
Okay.
Ohne OP.
Naja, das klingt ja schon mal besser als das Erste.
Ja, ich bin zwar weiterhin Taxi, aber ist doch angenehmer als direkt eine OP.
Ja, das muss jetzt gar nicht operiert werden, also das soll jetzt einfach wachsen.
Erstmal nicht, genau. Also die haben gestern wieder geröntgt und man sieht, dass der Knochen an der Stelle, an der er zusammenwachsen soll, aufeinander steht. Und zwar so, dass er auch verheilen kann. Es gibt so einen leichten Überhang, aber das kann sich noch korrigieren. Und solange jetzt die ganzen Kontrollen innerhalb der nächsten 6 Wochen, also so alle 2 Wochen soll mal kommen, solange die keine großen Veränderungen im negativen Sinne aufzeigen, muss man nicht operieren.
Dann lass uns beginnen. Wir haben noch was vor.
Jawohl.
Und zwar haben wir erstmal Kapitel 16 vor. Und da unterhält sich der Loken mit dem alten Mann.
Mit dem alten Mann, genau. Dem Halbgehörten. Ich habe zuerst dem Halbgehörnten gelesen und dachte, wer soll das denn sein?
Wie schön, dass wir gleich ticken. Ich habe auch Halbgehörnter zuerst gelesen. Haben wir gedacht so, hä? Sind das bei Horus in der Traumwelt? Aber das ist der Halbgehörte.
Genau, der Chaos-Einfluss ist das schon bei uns. Ja, also die unterhalten sich, wie du gesagt hast, und der alte Mann lässt mal durchscheinen, dass er eigentlich nicht ganz so blöd ist, wie alle denken. Und er sehr wohl weiß, dass sie ihn so nennen und hinter seinem Rücken ihn quasi auslachen, was Loken so ein bisschen in Verlegenheit bringt, aber halt auch nur so ein bisschen. Aber bevor er sich entschuldigen kann, sagt der andere, nee, du, lass mal, ist schon alles in Ordnung.
Das Gespräch beginnt ja auch so mit, früher war alles besser, beziehungsweise nichts ist mehr so wie früher. Also, so stelle ich es mir in meinem Kopf vor, wenn ich das lese. Und das klagt er in Lokens Ohr und er könnte sich noch an eine Zeit erinnern, in der sie ohne den Kriegsherrn gekämpft haben. Und darauf meint der Loken nur relativ trocken, dass sie das vielleicht bald wieder tun müssen. Es ist ja immer noch nicht klar, ob die Türen des Delphos sich wieder öffnen und der Horus wieder geheilt rauskommt. So heißt es ja. Und auch der Vadon, der Apothekarius, kommt ja mit der Analyse mit dem Anathema nicht weiter. Und ob der Loken den Aximand und Abaddon eine vors Fressbrett geben würde, wenn er sie wieder sieht, weiß er auch nicht. Also ist mal wieder alles Kacke.
Ja, das stimmt, wobei der alte Mann dann so die alten Mann-Weisheiten auch loswerden will. Unter anderem sagt er halt, dass Brüder bleiben sollten und diese Bande der Brüder nicht gebrochen werden soll, egal welche großen Fehler sie auch vollbringen. Also ich glaube, er versucht, Loken so ein kleines bisschen aufzumuntern und ihm zu helfen.
Ja, oder Loken fühlt sich halt auch machtlos, ne? Also er kann momentan gar nichts tun, er kann quasi nur rumsitzen und warten. Das gefällt ihm, glaube ich, nicht.
Ja, das ist so. Ich glaube, denen geht's allen so gerade. Außer halt dem alten Mann, weil entweder kriegt er nicht mit, was los ist, oder es macht ihm halt irgendwie nicht so viel aus.
Naja, er sagt ja auch, ne, wenn ich nichts dagegen machen kann, dann kann ich es halt nicht ändern. Dann mache ich mir auch keinen Kopf drum.
Ja, pragmatisch.
Zu der Kacke, dass er nichts machen kann, kommt ja dann noch dazu, dass die Memoratoren die Astartes noch verklagen wollen, wegen dem, was sie auf dem Verladedeck angerichtet haben. Und das Feuer hat dann auch noch der Ignaz mit seinen Schriften angefacht, also der den Loken betreut und für den Loken gebürgt hat. Und das kriegt Loken mit und macht sich dann auf, um den Ignaz zu finden. Das fand ich so, es war so ein bisschen Comedy-Einlage, dass der alte Mann dann noch sagt, ja, und dann die Memoratoren, die wollen dann auch noch da verklagen und so wie ein Gerichtsprozess, wobei der Loken dann erstmal meint, wie, was, hä, Moment, was haben die gemacht?
Ja, der spielt ein bisschen auf diesen Varvaras an, ne? Der ja die ganze Zeit mit Malakorst diskutiert und sagt, ihr müsst dafür bluten. Wobei, finde ich es auch wieder witzig, dass der alte Mann sagt, naja, früher in unserer Zeit war es halt ihr Problem, wenn sie uns im Weg standen. Also,
so. Die jungen Leute von heute.
Genau, genau. Ja, die Wahrheit ist alles, was wir haben, ne? Das ist ja das, was so ein bisschen das Schlusswort von diesem Abschnitt bildet.
Ja.
Was ja das ist, was wir das letzte Mal auch kurz besprochen hatten. Nämlich eins der herausragenden Werke von Ignaz.
Ja. Und zum Ignaz geht's dann auch jetzt, also der Szenenwechsel zu Ignaz. Und man erwartet ja auch schon, dass der Loken jetzt beim Ignaz um die Ecke biegt und Kakase die Zähne neu sortiert. Das passiert aber leider nicht, sondern der Kakasi geht in sein Quartier zurück und dort findet er den Loken dann auch schon. Und der ist jetzt nicht gerade begeistert darüber, was er bei Ignaz in den Notizbüchern zu lesen bekommt.
Ja, er kriegt da bestätigt, was er so befürchtet hat. Zuerst, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass der Ignaz zurückkommt und Loken riecht, weil die Tür ist offen und ihm kommt halt irgendwie so der Astartes-Geruch entgegen, was auch immer das sein soll. Damit wusste er ja schon, was da passiert.
Vielleicht riechen die nach Schokolade.
Ja, ganz bestimmt. Deshalb ist die Masadi auch so gern bei Loken, ne?
Ja, siehst du aber. Genau. Das ist ein Schokoholik.
Ja, Loken sitzt auf dem Bett, irgendwie so mit dem Rücken zur Tür anscheinend und blättert in den Notizbüchern rum von Ignaz. Und man spürt so ein bisschen die Luft knistern, zumindest stelle ich mir das so vor. Weil er ist not amused, glaube ich.
Der Loken ist halt sauer und das lässt er den Ignaz auch spüren. Das Ganze dauert aber nicht so furchtbar lange, denn der Loken bekommt jetzt eigentlich ja nur die Knittung. Loken bekommt ja jetzt eigentlich nur die Quittung für die Idee, der Ignaz solle immer nur die Wahrheit schreiben, denn leider liegt die Wahrheit halt im Auge des Betrachters und so hat sich Loken die Wahrheit aber nicht vorgestellt. Und nachdem der Ignaz ihm das aber dann auch deutlich gemacht hat und auch die Tatsache, dass es genau das war, was Loken wollte, geht die Wut aus Loken halt raus wie aus einem Luftballon. Und dann setzt er sich erstmal aufs Bett.
Und trinkt einen Schluck Wein aus der Flasche. Genau. Also es wird so ein bisschen beschrieben, dass Ignaz weiß, in welcher Situation er ist und dass es auch sein kann, dass er jeden Moment platzt oder seinen Kopf wegrollt oder was auch immer. Aber er weiß ja, dass er recht hat und er kennt Loken, glaube ich, gut genug, um ihm klarzumachen, dass er nur tut, was er ihm gesagt hat. Und Loken sieht das dann natürlich auch ein. Also er macht ja wirklich nur, was er ihm gesagt hat. Insofern kann er ihm keinen Vorwurf machen.
Ja, aber guck mal, Abaddon hätte ihn direkt einen Kopf kürzer gemacht. Der Loken ist halt nur noch so einsichtig, dass er halt sagt, ja, okay, Ignaz hat halt recht.
Ja. Er geht sogar noch einen Schritt weiter.
Das kannst du aufhören, meine Sätze zu beenden. Dann mach du.
Ich wollte nur sagen, er geht einen Schritt weiter und ermutigt ihn darin auch noch weiter zu machen.
Und er bietet ihm ja auch noch seinen Schutz an, ne? Weil den wird er bitter nötig haben.
Genau, das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich schon, dass er das tut, aber also so nach dem Motto, ja gut, ich habe auch Scheiße gebaut und jetzt mache ich halt die ganze Zeit mit und wenn du ein Problem hast, dann habe ich das auch. Also fand ich ein bisschen ungewöhnlich. Ich hätte mir vorstellen können, er lässt den gewähren, aber wenn er drauf geht, dann geht er halt drauf.
Ja, aber er hat ja schon vor ihm gebürgt, ne? Also von daher hat er ihn ja quasi schon unter seinen Schutz genommen. Ich glaube, es ist nur konsequent, den nächsten Schritt auch noch zu gehen.
Ja, gut, das stimmt, ja.
Dann ist die Szene auch schon rum. Und in der nächsten Szene kommt die Kieler endlich mal beim Sindermann an. Das hatten wir ja letztes Mal, dass der Torkadon die Kieler unten auf dem Planeten abgeholt hat. Und der Sindermann ist jetzt nicht mehr immer schief. Er konnte sich endlich mal dort loseisen und ist mal was essen gegangen. Mhm. Und der Kirill will mit ihr sprechen wegen dem, was Ignaz und Mersadi besprochen hatten damals. Und die Oliton musste in der Zwischenzeit dann wohl mit dem Kirill gesprochen haben.
Nachdem sie beide festgestellt haben, dass sie wohl ein bisschen beschissen aussehen, weil es ihnen beiden nicht so gut geht, also Komplimente ausgetauscht haben, spricht er sie darauf an und fragt nach diesem Kult oder ob das jetzt ein Kult ist, wo sie so ein bisschen aktiver geworden ist. Was sie eher mit, nee, das ist eigentlich sowas wie ein neuer Glaube, würde ich es beschreiben, beantwortet, nachdem sie festgestellt hat, so wirklich scheint er nichts Böses von ihr zu wollen, sondern der ist neugierig.
Ja, er will sie halt nicht bekehren, ne? Also er will halt mehr über diesen Glauben erfahren. Das hat ihn wohl eher, hat ihn wohl angefixt, weil er in seinen Recherchen also ein wiederkehrendes Thema immer wieder gefunden hat, und zwar ein goldenes Wesen. Und das hat ihn doch sehr an diese Flugblattschriften erinnert, der Lectitia Divinitatus. Also da ist das auch ganz oft. Und er hat auch noch das Buch Lorga gefunden, also das Buch des Primarchen, der Wordbearers. Und der verehrt ja den Imperator als Gott, das hatten wir das letzte Mal ja auch schon mal. Der wurde ja auch schon mal vom Imperator gemaßregelt deswegen. Mhm. Und das stützt halt auch nochmal die Glaubenssätze der Lectitia Divinitatus. Und irgendwie hängt das alles zusammen und das interessiert den Sindermann jetzt.
Genau. Er fragt nämlich auch, was ist denn, wenn Lorga zwar bisschen gerügt wurde, aber eigentlich recht hatte. Dass der Imperator göttlich ist oder ein göttliches Wesen, auch wenn er behauptet, dass er es nicht ist und es auch nicht will.
Das fixt die Kita jetzt ja an, ne? Weil sie jetzt ja merkt, oh, wenn ich den auf meine Seite kriege, dann kann ich ja meinen Glauben da irgendwie legitimieren und das wäre ja super cool.
Das ist im Grunde genommen genau das, was sie braucht. Und sie sieht auch angeblich in den Augen von Sindermann so ein bisschen Verzweiflung. Weil, wie du sagst, er will sie nicht bekehren, er ist neugierig und er weiß aber auch nicht, was er sonst tun soll. Und dann zeigt er ihr auch noch so ein Buch mit einer seltsamen Schrift, die er leider nicht entschlüsseln kann, weil ihm wohl irgendwas fehlt. Und er fragt, er sagt, ja, hier, habe ich schon gesehen, ich kann dir helfen. Wir müssen uns nochmal treffen, so eine halbe Stunde.
Der Sindermann ist auf 6319 dann wohl doch so stark beeinflusst worden von dieser Präsenz Samus, dass er sein bisheriges Wissen halt in Frage stellt und bereit ist, den Imperator zum Gott zu erheben. Das finde ich schon irgendwie einen krassen Wandel. So, weil er verspricht ihr ja auch, wenn sie die Existenz Gottes beweisen kann, dann werden alle Iteratoren nur noch diese Wahrheit verkünden. Also Wahrheit finde ich an der Stelle halt schon gewagt. Und naja, dann hast du halt diese traurige Wandlung von diesem Bollwerk der Säkularität, also die Instanz, wenn es um empirisches Wissen geht, zum Jünger eines Glaubens. Also traurig, aber wohl menschlich.
Ja, zumal es geht ja darum, die Wahrheit zu verkünden. Und bisher glaubt er, die Wahrheit zu kennen. Und wenn sie ihm jetzt das Gegenteil beweisen kann, dann ist das halt die Wahrheit, da verkündet er halt die. Also ganz nachvollziehbar ist es auch nicht für mich, weil er ja quasi das Symbol für diese Säkularität war. Aber er ist anscheinend gebrochen durch das, was sie da erlebt haben. Dann klammert man sich an das, was man vielleicht vorher nicht geglaubt hat.
Beziehungsweise er hat vielleicht auch, das kann sich halt nicht erklären, das, was er da gesehen hat mit diesem Dämon, dass der halt nochmal aufsteht, nachdem er umgeschossen wurde. Dann versucht er da halt irgendwie eine Erklärung zu finden. Dann ist er halt in die Richtung gegangen.
Ja.
Hast du ja schon gesagt, die gehen jetzt auseinander. Der Abschnitt endet jetzt auch. Sie wollen sich später nochmal treffen, weil die Kida was holen gehen muss. Und dann kommen wir nochmal in Horus' nun doch so langsam nervende Traumwelt.
Langsam geht's mir auf den Sack.
Ganz ehrlich. Ja, ich will es jetzt nicht nochmal lesen. Wir müssen es auch Gott sei Dank ja bald auch nicht mehr lesen.
Genau, das stimmt. Ja, es ist, wiederholt sich schon viel, ne? In dem, was da geschrieben wird.
Wo ist er denn jetzt?
Auf einem schmutzigen Planeten, den er aber gut erkennt als seine ehemalige Heimat. Ktonia.
Auch die Heimat der Luna Wolves, ne?
Genau, genau. Also als die Beschreibung hochkam, dachte ich zuerst, na toll, jetzt liegt er schon wieder auf dem Boden und das Chaos bricht über ihn hinein. Auf dem Weg dahin war es diesmal nicht so, dass er durch ein Portal getreten ist und flups da war, sondern er hat halt auf dem Weg dahin etwas gezeigt bekommen, weil er ist ja nicht durch ein normales Portal, sondern durch diesen Strudel gereist. Und da hat er eine Zukunft gezeigt bekommen oder eine mögliche Zukunft, die so gar nicht das ist, was er eigentlich will. Ne?
Das ist richtig. Er hat ja aber die Zukunft gezeigt bekommen, die wir ja schon alle kennen. Also aus Warhammer 40k.
Ja.
Also eine machtlose, hoffnungslose Menschheit und ein verwesender Imperator, der sich halt nicht mehr aktiv um die Menschen kümmert, / kümmern kann. Mhm. Und der Horus denkt nun, der Imperator sei korrumpiert und hätte seine Söhne verkauft und bereitet nun auf Terror seine nächsten Schritte vor. Und das ist ja an und für sich gar nicht so weit weg von der Wahrheit, bis auf den letzten Satz, also das mit dem Verwesen und so. Also
ja.
Kommen wir noch dazu.
Warum? Meinst du mit dem letzten Satz, das mit der Macht und Pläne schmieden, oder?
Genau.
Ja. Ja gut, das ist dann wieder der Einfluss von Erebus wahrscheinlich oder dieser Hexe oder was auch immer. Sie wollen Horus ja weiß machen, dass er so die Macht der Chaosgötter, die er ja nicht kontrollieren und verstehen kann, aber trotzdem missbrauchen kann, dann eben weiter nutzen will, um sich zum Gott zu erheben irgendwann. Mhm. Dadurch wird Horus dann doch auch nach wie vor wieder wütend und verbittert und schreit auch, das werde ich nicht zulassen. Also er schreit es leise.
Dann kommt es ja endlich mal zu dieser Konfrontation, die wir ja schon die ganze Zeit irgendwie erwarten, also zwischen Horus, Magnus und Sejanus, /Erebus. Mhm. Denn der Wolf, den wir ja immer wieder gehört haben und der ja nie näher rangekommen ist, sondern immer halt so in der Ferne war, verwandelt sich jetzt in Magnus und Horus erkennt ihn auch und die umarmen sich als Brüder. Und Magnus' Ritual hat doch noch Wirkung gezeigt und gerade als der Magnus mit dem Horus sprechen will, sneakt der Sejanus aus einer dunklen Ecke und warnt den Horus dann, wo ich mir dann denke, oh Gott, das ist jetzt bald.
Ja, die beiden bezeichnen sich ja gegenseitig als Lügner, ist klar, weil sie wollen Horus ja von ihrer Sache überzeugen und er steht so ein bisschen dazwischen und weiß nicht so richtig, was er jetzt machen oder sagen soll. Ne?
Nee, du lügst.
Genau. Aber der Erebus, der da kommt, in Form von Sejanus, hat ja eine Maske an, damit er als dieser erkannt wird. Und Magnus denkt sich, vielleicht hilft's, wenn ich ihm die Maske da mal entreiße. Damit Horus halt sieht, wer da eigentlich vor ihm steht.
Und das macht er dann auch. Und der Erebus gibt dann aber auch zu, dass er das die ganze Zeit war. Und dass er damit auch gar keinen Stress hat. Er wollte den Horus wohl nur sanft einführen. Ne? Und das ist wohl besser, wenn das dann ein Freund macht, als wenn er das gemacht hätte. Aber so seine Begründung. Ne? Also auf den Mund gefallen ist er nicht.
Nee, ganz und gar nicht.
Und das Kapitel endet dann auch mit Engelchen Magnus auf Horus rechter Schulter und Teufelchen Erebus auf Horus linker Schulter. Und die bis zum Ende hin halt noch streiten und hör nicht auf den Teufel, denn die Zukunft der Galaxie liegt in deinen Händen. Und der Teufel sagt dann, das stimmt, denn der Imperator wird sich von der Galaxie abwenden und Horus muss das Imperium retten. Ja? Also die stoßen beide so in die gleiche Richtung, aber mit anderer Ausrichtung.
Genau.
Und kabbeln sich da jetzt.
Genau. Der Imperator will halt Gott werden und das beschäftigt ihn genug, also will er mit dem anderen gar nichts mehr zu tun haben. Ich habe noch aufgeschrieben, dass die Wunde am Hals von Erebus erwähnt wird, die schon am Verheilen ist. Da dachte ich zuerst, welche Wunde? Naja gut, er ist ja eigentlich getötet worden, um dahin zu kommen.
Das habe ich aber nicht verstanden, warum es erwähnt werden muss, dass seine Wunde heilt, weil ist er wirklich physisch dort?
Das ist halt die Frage. Deshalb dachte ich erwähne es mal, weil es wird ja explizit geschrieben. Also scheint es ja doch irgendeine Verbindung zwischen der physischen Gestalt und der Gestalt im Orb zu geben.
Weil Horus ist ja wahrscheinlich nicht physisch da und der Magnus ja erst recht nicht.
Genau. Wobei der Magnus ja auch sagt, jetzt muss man zuhören, ich habe nicht mehr so viel Zeit, weil es werden gerade ständig ganz viele von meinen Leuten geopfert. Also
die fallen um wie die Fliegen, weil sie die Tür offen halten müssen.
Genau.
Dann wechseln wir zu Kapitel 17. Und nun geht's mit der Erzählung von Kieler und Sindermann weiter. Und die sind zurück in der Archivkammer, da wo sich der Sindermann die letzten Wochen schon aufgehalten hat. Da riecht's wohl bestimmt angenehm. Und der Sindermann hängt über dem Buch Lorga. Und sie hat so ein Lesegerät mitgebracht, wo sie diese Pictor-Spulen einsetzen kann, um die Daten auszulesen. Weil ihre Kamera ist ja kaputt gegangen, bevor der Torkadon die Gardisten in den Arsch getreten hat. Und sie zeigt jetzt Bilder von Erebus zu verschiedenen Gelegenheiten. Und da sieht man dann halt den tätowierten Schädel von Erebus. Und diese Zeichen sehen halt so aus wie die in Buch Lorga.
Ja, das findet der Sindermann ganz toll und fragt dann, ob sie es vielleicht hinbekommt, so alle Zeichen von allen Perspektiven von seinem Kopf irgendwie zusammenzubringen. Und das macht die dann da steht noch nicht mal 10 Minuten. Und danach drückt sie auf den Knopf und dann wird dann Polaroid quasi ausgedruckt. So habe ich mir es aufgeschrieben, weil es kommt ein Zettel raus, den muss sie dann auch so schütteln, damit das erscheint, was sie da eigentlich zusammengestellt hat. Und tatsächlich ist es alles, was so auf dem Kopf von ihm drauf tätowiert ist. Und dann gibt Sindermann das und fragt, ob er damit was anfangen kann. Und er ist natürlich total begeistert.
Naja, der hat quasi den Rosetta-Stein gerade gefunden. Weil er mit den gleichen Zeichen, die er da hat, jetzt auch die anderen Zeichen, die er vorher nicht identifizieren konnte, jetzt wohl anfangen kann zu lesen. Verstanden habe ich das nicht?
Nee, nicht so ganz. Also dein Beispiel mit dem Rosetta-Stein passt ja schon. Also so typische Rätsel auch im Lab bauen auf sowas auf. Aber er müsste ja irgendwas entziffert haben von dem, was da vorher stand, damit er Muster erkennen und abgleichen kann.
Er vor allem bräuchte ja eigentlich eine Sprache, die er kennt, um die anderen Zeichen identifizieren zu können. Ich meine, sie versuchen das so ein bisschen zu rechtfertigen mit der Grammatik, dass er die Wörter wohl schon kennt und dass er da mit der Grammatik halt noch nicht sicher ist und dass er es damit irgendwie identifizieren kann. Also ich fand das irgendwie mit den Haaren herbeigezogen.
Ja, ich auch, weil das ist das Nächste, was ich sagen wollte. Wir haben ja vorher gelesen, er hat Probleme mit der Grammatik. Und wie soll er jetzt, wenn er die gleichen Zeichen nochmal sieht, die er nicht entziffern kann, plötzlich die Grammatik verstehen? Also, ja, fand ich auch ein bisschen sehr seltsam. Aber das
ist vielleicht sehr cleverer als ich, ne? Ich bin nicht sprachbegabt, aber.
Also sie haben ja schon sehr viel Kreativität mit dem Editiergerät bewiesen. Dann muss das mit der Sprache also funktionieren.
Ich habe auch zuerst an Polaroid gedacht und bin dann irgendwie doch auf einen integrierten Drucker ausgewichen. Aber,
ja. Nee, sie schüttelt, ja, okay. Aber das könnte auch sein, dass die Tinte trocknen muss.
Ja.
Das stimmt. Naja, die Kehler ist aber sehr ungeduldig, ne? Die will ja wissen, wie lange er braucht. Und er sagt, naja, in einer Stunde habe ich das geschafft. Und in der Zeit geht sie ein bisschen spazieren.
Genau, die hat keinen Bock, da rumzusitzen. Und dann geht sie mal gucken. Und dann kriegt sie das Buch Atum in die Hand. Da haben wir letzte Woche ja auch schon mal drüber gesprochen. Das hat der Sindermann dem Loken ja auch schon mal gezeigt. Während sie halt dieses Buch Atum in der Hand hat, fängt der Sindermann an, laut vorzulesen. Also er versteht wohl immer mehr aus diesem Buch, Lorga, und fängt an zu lesen und zu rezitieren. Und dann merkt die Kieler halt, dass das, was er da so liest und rezitiert, genauso in dem Buch Atum steht. Die Sprache versteht sie halt, von daher weiß sie halt, was er da quasi quatscht und es wird irgendwie komisch. Mhm. Und das monotone Lesen der Worte vom Sindermann verändert sich jetzt zu einer Art ritueller Beschwörung. Und dann gerät die Story komplett aus den Fugen.
Ja.
weil es erscheint irgendwie ein Licht, also so eine Art Riss im Warp, schätze ich mal, und da kommen jetzt Tentakeln raus, die sich da jetzt versuchen durchzuquetschen. Und die Kida verpasst dem Sindermann dann einen Kinnhaken, damit er aufhört zu labern, und stützt ihn dann, und dann versuchen sie aus diesem Archiv rauszurennen, während hinter ihnen die Kreatur schon auf den Boden geklatscht ist.
Genau. Also im Grunde genommen unterbricht sie ja die Beschwörung, aber nicht schnell genug, weil sie stellt auch fest, also der will eigentlich aufhören, aber kann nicht und kann auch das Buch nicht gehen lassen. Deshalb muss sie ihn halt einmal umhauen. Und wie du sagst, genau, irgendwas ploppt dann schon da durch und fängt an zu schreien, und während sie weglaufen, dreht sie sich dann aber um, weil das Ding, was auch immer es ist, schießt anscheinend auch mit Feuerbällen nach ihnen, die zumindest mal einen Teil vom Archiv verbrennen. Und das wird beschrieben wie die Pink Horrors, die es als Modelle gibt von Zinch. Ich habe extra nochmal schauen müssen, weil es gibt ja auch Flamer, aber dafür passt die Beschreibung, glaube ich, nicht. Ne?
Ja.
Also eigentlich das ungefährlichste Monster, das Zinch zu bieten hat, aber von der Beschreibung her ist es gar nicht ungefährlich.
Nee, ich weiß auch nicht, ob es genau passt, ne? Weil Tentakel habe ich bei den Pink Horrors, glaube ich, keine gesehen. Aber so diese Münder, die beschrieben werden, das wird halt passen. Und halt das mit den Feuerbällen.
Ja. Aber vielleicht, und das ist ständig
ein anderes mutieren. Vieh.
Ja.
Keine Ahnung.
Genau. Auf jeden Fall kreist und will sie töten.
Genau. Und dann kommen wir jetzt zum Star Wars Part. Denn als sie jetzt gerade aus dem Raum raus wollen, kommt jetzt die Ingmar Sing, die ja schon quasi nach jede Meisterin klingt. Also die Meisterin der Astropaten. Und die kann das Monster wohl mit ihren Psi-Kräften so ein bisschen aufhalten. Das heißt, die benutzt die Macht und lässt die Kreatur in der Luft schweben, so ein bisschen. So habe ich es mir vorgestellt. Mhm. Und dann war es das schon mit dem Abschnitt.
Ja, wobei wir aber nicht vergessen dürfen, das macht sie natürlich im letzten Moment, in dem dieses Vieh blaue Flammen auf Kila erbrechen will.
Natürlich. Ja, natürlich.
Genau, und dann gibt es einen Cliffhanger.
Ja, ich habe nur gesagt Star Wars.
Genau.
Und wir sind nochmal bei Horus.
Wieder bei Engelchen und Teufelchen. Und die streiten sich immer noch. Wobei lustigerweise der Erebus den Magnus diesmal sogar verhöhnt. Weil Magnus will ihn halt bestrafen, will mit Blitzen und Feuerbällen nach ihm werfen. Und das interessiert den Erebus so gar nicht. Was ich nicht verstehe.
Ist halt zu weit weg, ne?
Oh ja, okay. Also Magnus ist zu weit weg, meinst du?
Ja, Magnus ist zu weit weg, genau.
Ja.
Der Magnus versucht jetzt auf seinen Bruder einzureden und ihm zu zeigen, dass Erebus der Teufel ist. Und der Erebus hält dann dagegen, dass Magnus ja diese Macht nutzt, die der Imperator verboten hat. Das ist ja auch nicht besser. Aber zu meiner Erleichterung zumindest ist Horus ja nicht ganz so doof, wie man hier schon die ganze Zeit denkt. Also der traut Erebus nicht, da dieser ja in falscher Gestalt daherkam. Ja? Also hat sich Astyanus ausgegeben. Deshalb traut er ihm dann doch jetzt nicht, Gott sei Dank. Und zudem hat der Erebus Magnus so, hat der Erebus mit Magnus so gesprochen, als wäre er wirklich Magnus, was Horus dann wiederum darauf bringt, wenn Magnus mit Zauberei hierher gekommen ist, wie Erebus es dann geschafft hat, wenn er nicht auch mit Zauberei hierher gekommen ist. Also der baut sich das Ganze ja so zusammen, wie es wirklich ist.
Ja? Ja.
Und da kannst du nur sagen, Heureka, ne? Also, dass er es doch noch entdeckt hat.
Ja, das geht ja nachher noch so ein bisschen weiter, und ich muss sagen, ich war auch erleichtert, bin aber nicht sicher, aufgrund der Beschreibung von dem, was bisher auch als Reaktion kam, ob er jetzt nur so macht, als würde er alles durchschauen, oder ob er es wirklich durchschaut.
Ich glaube schon, dass er es durchschaut hat. Ich glaube trotzdem, dass er im Endeffekt in die falsche Richtung geht.
Ja, das kann gut sein. Also im Grunde genommen steht er zwischen den beiden und findet beide blöd, weil beide nutzen die Hexerei. Das macht ihn noch ziemlich klar, was Erebus erstmal ein bisschen verblüfft und enttäuscht zurücklässt, aber der fängt sich direkt und fängt dann wieder an mit, ja, aber eigentlich mache ich ja nur, was Lorga wollte, weil der hat mir aufgetragen, dich mit der Wahrheit in Verbindung zu bringen. Also er geht wieder auf seine Schiene zurück, nachdem er erstmal zugegeben hat, ja, klar, mit Hexerei, wie soll das anders funktionieren?
Aber das catcht den Horus ja jetzt, ne? Also in dem Augenblick, ja, wo er halt mitkriegt, dass der Lorga sich wohl diesen Mächten des Warps angeschlossen oder die sich die angeeignet hat, findet das gar nicht mal so schlecht. Also das erregt seine Aufmerksamkeit an der Stelle.
Mhm. Und so ein kleines bisschen neidisch ist er auch, weil der hat das ja vor ihm jetzt auf die Reihe bekommen.
Wobei ich mich dann aber frage, Magnus hat das auch irgendwie vor ihm hinbekommen.
Ja, aber Erebus beschreibt Lorga ja als 10-mal mächtiger als vorher. Und Magnus ist ja noch nicht mal in der Lage, Erebus ein Haar zu krümmen im Moment. Er dreht es halt wieder so, dass er gut dasteht, wie immer.
Nach etwas Tauziehen um Horus zwischen dem Magnus und dem Erebus beendet Horus dann diesen Abschnitt mit der Erklärung, er habe seine Entscheidung getroffen. Ohne dass wir gesagt kriegen, was diese Entscheidung ist, aber dann hört es erstmal auf.
Genau. Ich habe das in Großbuchstaben geschrieben, komplett. Weil er schreit ja, das reicht. Ich habe meine Wahl getroffen. Und es steht nur noch so ein Zwischensatz dazwischen, nachdem das reicht und die Welt steht still. Oder nee, die Welt verstummte steht da. Okay. Er scheint da wohl echt laut geschrien zu haben.
Dann sind wir nochmal zurück auf dem Schiff und jetzt auch bei der Kila und bei der Ingmar Sing. Und beim Sindermann natürlich. Und die schaffen es dann jetzt, diese Archivkammer endlich mal zuzumachen. Was wohl nicht lange was bringt, weil dieses Vieh trotzdem irgendwie rauskommt. Das habe ich nicht verstanden. Kommt das durch die geschlossene Tür oder macht das die Tür wieder auf?
Also das hämmert ja die ganze Zeit gegen die Tür. Und in dem Moment denkt sich Kieler, na toll, ist die Tür zu, aber das wird nicht lang halten. Und dann kriegt es auch durch das Hämmern so einen kleinen Spalt auf und dann geht ein Tentakel da durch, dass die Kieler am Arm verbrennt. Und dann hämmert es weiter und irgendwann fliegt die Tür auf und wirft Kieler und die Ingmessing um, weil ja, okay, so viel Power dahinter ist.
Das muss ich vor lauter Aufregung überlesen haben.
Aufregung.
Und dann wollen sie fliehen. Und dann bleibt die Kieler plötzlich stehen und hält dann eine Aquila hoch, also so ein Adlersymbol vom Imperium. Mhm. Und wirkt quasi so eine Art religiösen Schutzzauber. Und der Abschnitt endet dann damit, dass sie in Feuer gebadet wird.
Ja, sie macht es aber nicht einfach so, sondern während sie da wegrennen und merken, okay, das Ding verfolgt uns und wahrscheinlich kriegt es uns, spricht sie so leise und sagt, Imperator, beschütze uns, und merkt, dass der Dämon da ein bisschen zusammenzuckt, nachdem sie das gesagt hat. Und dann hat sie das Gefühl, okay, dann kann ich es jetzt ja richtig machen, Amulett raus, Talisman, was auch immer das ist, und Konfrontation. Was die anderen erstmal doof finden, aber sie stellen ja relativ schnell fest, irgendwie scheint das zu funktionieren.
Aber von einem simplen Zucken auf den Namen Imperator sich umzudrehen und stehen zu bleiben. Ja, okay.
Ja, sie ist halt sehr fest in ihrem Glauben anscheinend.
Mhm.
Mhm. Okay. Der hätte auch schief gehen können, klar.
Ja, klar. Herr Loken ist in der Zwischenzeit wieder auf Darwin beim Delphos angekommen und er, Tarik und der Vipus wollen jetzt wieder zu den anderen im Delphos, wollen sich denen anschließen. Das mit den anderen Astartes, die da noch dabei sind, das habe ich mir geschenkt. Mhm. Und das machen sie dann auch. Sie schließen sich denen auch an, stellen sich da dazu. Da gibt es auch so ein bisschen Disput, ein bisschen hin und her, bla bla bla. Aber letztendlich stehen sie dann doch nochmal brüderlich Seite an Seite. Und der Abschnitt endet damit, dass die Türe des Delphos sich wieder öffnen, also diese großen Tore öffnen sich wieder. Und dann wird es spannend und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel zurück zur Kila.
Genau, es wird sogar ein bisschen mehr dramatisiert noch, weil es wird ja beschrieben, dass es wie aus Eimern schüttet und immer mehr Gewitter und Donner da ist. Und in dem Moment, in dem die Tür so langsam aufgeht, ist es totenstill.
Und die Kieler macht jetzt den Max von Sydow und bannt den Dämonen im Namen des Imperators. Und der Sindermann und die Sing schauen erstaunt zu. Und die Sing hilft der Kieler dann auch noch mit ihren psionischen Kräften. Und die können dann das Monster besiegen. Und Sie sieht dann noch vor ihrer Bewusstlosigkeit, wie der Sindermann sie staunend ansieht und der Typ ist spätestens jetzt pro Glauben.
Ja, definitiv.
Der hat gerade die Wissenschaft an der Tür abgegeben.
Genau. Aber es war nicht alles gut für sie, weil sie hat halt gemerkt, der Talisman wurde irgendwie heiß und immer heißer und sie konnte ihn nicht mehr gehen lassen. Und er ist dann irgendwann sogar mit ihrer Hand verwachsen, so heiß war das Ding. Also ich bin mal gespannt, was er sagt, wenn sie wieder wach wird.
Und bevor das Kapitel endet, wechseln wir die Szene nochmal, denn jetzt tritt der Horus quickfidel und geheilt aus den Toren des Delphos heraus und alle freuen sich, dass er da ist und noch lebt. Und kleine Hoppelhäschen und Rehe hüpfen über die Wiese. Wie er sich entschieden hat, wissen wir jetzt noch nicht, aber alle freuen sich und jubeln im Krater und ja, mir fehlen so ein bisschen die Disney-Schmetterlinge und Prinzessinnen, aber...
Naja, die bringt der Torga dann doch nochmal. Weil sie stehen ja alle da ganz angespannt und Horus kommt durch die Tür. Und Torgadon schreit, Lopakal, Lopakal, und stürmt auf ihn zu, wie so ein kleines Kind. Und dann wird er endlich wieder da. Also er spielt wieder die Rolle, die er die ganze Zeit hat und bricht so ein bisschen das Eis. Da sind aber zwei Sachen beschrieben, die fand ich ein bisschen seltsam. Ich weiß jetzt nicht, ob das bewusst ist oder ob es uns auf was hinweisen soll. Weil es wird beschrieben, dass er in seiner Herrlichkeit aus diesem Tor kommt, wunderschön und auch schrecklich zugleich. Das mit dem schrecklich habe ich nicht verstanden. Und er hat ja dieses Auge auf seiner Rüstung. Und das wird jetzt als rot glühend beschrieben. Ich bin aber nicht mehr sicher, ob das nicht vorher auch schon rot glühend war.
Das wusste ich auch nicht mehr, ne?
Naja, man sucht ja nach Hinweisen, ne?
Mit dem schrecklich zugleich gehe ich mal davon aus, dass da schon angedeutet wird, für was er sich entschieden hat. Ist die Kieler die erste Adeptus Sororitas?
Habe ich auch schon dran gedacht. Wird passen, ja. Vielleicht gründet sie die.
Wie die da abgeht mit ihrem Glauben, wird's passen.
Tja, fehlt noch ein bisschen mehr Fanatismus, aber vielleicht kommt der noch, ja.
Ja, fehlt die Orgel noch.
Genau.
Aber ich fand's cool. Das Kapitel hat Spaß gemacht.
Ja, es sind wieder viele Sprünge drin, aber es passiert auch was. Und ja. Horus ist auch endlich aus seiner Traumwelt raus. Also.
Ja, endlich.
Ja.
Das hätte ruhig ein bisschen früher passieren dürfen. Aber ich fand das mit der Archivkammer ganz cool, dass das mit dieser Beschwörung, da habe ich echt nicht mitgerechnet, dass das jetzt passiert. Nee,
ich auch nicht. Es wird ja sogar noch beschrieben, dass während sie das liest und feststellt, hey, das ist ja genau das, was der redet, sie erschrickt und das Buch auch noch in Flammen aufgeht.
Stimmt. Ich habe allerdings nicht verstanden, warum sie in dem Buch Atum jetzt genau das liest, was er aus dem Buch Lorca rezitiert. Das hat sich mir nicht ergeben.
Naja, ich finde, es gibt zwei Optionen. Entweder das Ding zeigt dir sowieso das, was andere gerade tun oder sagen. Oder, weil du hast ja gesagt, wir haben schon mal einen Ausschnitt davon gesehen, das war ja eine Prophezeiung. Vielleicht hat sie, warum auch immer, die Seite aufgeschlagen, auf der das prophezeit wurde, was passiert ist.
Ja, das könnte sein. Oder der Lorca hat seine Doktorarbeit abgeschrieben.
Ja.
Aber das mit der Prophezeiung könnte passen. Ja, das stimmt, das war das Buch, wo die Prophezeiung über den Horus drinsteht, ne?
Ja. Genau.
Also, wo Horus quasi aus eigener Sicht sich ja quasi selber prophezeit.
Ja. Was ja eigentlich nur so ein Ausschnitt war, den der Sindermann mit Logan besprochen hatte.
Genau. Also, ja. Wo es so aussieht, als würde Horus in der Zukunft in die Vergangenheit zurückblicken und das könnte man quasi jetzt schon lesen. So war das irgendwie.
Ja. 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 Also da ja da ein Zinch-Dämon gekommen ist und ein Zinch auch so ein bisschen über die Zeiten hinausdenken und handeln kann, würde es mich nicht wundern, dass das Buch mal so reagiert. Also jetzt nicht mehr, weil es ist ja anscheinend verbannt, aber...
Naja, die Übersetzung ist ja noch da.
Ja, stimmt.
Hast du noch Gedanken zu den beiden Kapiteln?
Nee, ich schaue gerade nochmal über das, was ich aufgeschrieben habe, aber da war jetzt... eigentlich nichts mehr dabei, außer vielleicht, als die Astartes da zum Tor gegangen sind, waren sie ja alle quasi gefechtsbereit, weil die sind ja nicht so im Guten auseinandergegangen. Worauf Abaddon ja auch nochmal anspielt, zähneknirschend. Aber wie so oft reden dann Axiomant und Logan miteinander und klären das so nach dem Motto, ja, wir sind jetzt da, um gemeinsam mit unseren Brüdern zu warten auf das, was da passiert. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Zumindest haben wir nichts Gegenteiliges gehört. Nee. Nee, sonst habe ich nichts Besonderes mehr.
Ich auch nicht. Das mit der Sororitas ist mir halt noch aufgegangen. Mhm. Schauen wir mal, wie das mit der Kila weitergeht.
Ja.
Wie sich der Horus entschieden hat und ob der überhaupt noch zu retten ist. Und wird auch der Sindermann den Weg des Max von Sydow beschreiten. Kommt auch das nächste Mal wieder mit auf unsere Reise durch den großen Bruderkrieg. Und bis dahin, lass es euch gut gehen. Lass es auch dir gut gehen, Thomas. Und deiner Frau gute Besserung und eine gute Nacht.
Danke, danke. Gute Nacht.